NDR Kultur à la carte.
Dazu begrüßt sie Martina Kothe. Und in dieser Stunde wollen wir über Physik sprechen, über Philosophie und über Klimaforschung. Alle drei Forschungsfelder fließen zusammen im beruflichen Leben unseres heutigen Gastes. Herzlich willkommen, Friederike Otto.
Hallo.
Friederike Otto, Sie sind studierte Physikerin, promovierte Philosophin und haben eine Professur im Fach Klimawissenschaften am Grantham Institute for Climate Change and the Environment am Imperial College in London. Und für Ihre Arbeit sind Sie im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet worden. Und ferner setzte Sie auch das Time Magazine 2021 auf die Liste der 100 einflussreichsten Personen. Sie arbeiten in der Attributionsforschung, so nennt sich dieser Fachbereich, und haben diesen Zweig der Klimaforschung, wenn ich richtig informiert bin, auch selber mitentwickelt.
Ja,
was genau tun Sie denn da?
Also im Wesentlichen beantworten wir die Frage, ob und wenn ja, wie sehr der menschengemachte Klimawandel individuelle Extremwetterereignisse beeinflusst.
Und wie machen Sie das?
Also die Idee hinter diesem Forschungszweig ist eigentlich sehr, sehr einfach. Für jedes Extremwetterereignis, das wir eben studieren, finden wir erstmal raus, um was für ein Ereignis handelt es sich in der Welt, in der wir heute leben. Also ist es ein 10-Jahres-Ereignis, ist diese Hitzewelle ein Jahrhundertereignis, eben in der heutigen Welt mit 1,2 Grad globaler Erwärmung, die wir gerade haben. Und das können wir machen, indem wir eben Wetterbeobachtungsdaten, statistische Modelle zur Hilfe nehmen. Und da wir sehr genau wissen, wie viele Treibhausgase seit Beginn der industriellen Revolution zusätzlich in die Atmosphäre gelangt sind und wie weit sich die Atmosphäre als Ganzes erwärmt hat, können wir in Wetter- und Klimamodellen diese Treibhausgase aus dem Klima rausnehmen und damit eine Welt simulieren, wie sie wäre ohne Klimawandel und dann gucken, was für ein Extremwetterereignis wäre das dann. Und gerade bei Hitzewellen findet man immer, dass durch den Klimawandel die viel häufiger und viel intensiver sind. Bei anderen Arten von Extremereignissen sind eben die Unterschiede teilweise geringer oder teilweise gar nicht. Aber wir finden halt diesen Unterschied, wie sich das Wetter verändert hat aufgrund des Klimawandels.
Nun gibt es Meldungen, laut dem EU-Klimadienst Copernicus lag die Erderwärmung im vergangenen Jahr erstmals 12 Monate lang 1,5 Grad über dem Referenzzeitraum. Wie ordnen Sie diese Informationen ein?
Also für jemanden, der sich mit Wetter und Klima beschäftigt, ist das überhaupt keine Überraschung. Letztes Jahr war ein Jahr, in dem die Emissionen wieder höher waren als in dem Jahr davor. Und dadurch erhöht sich natürlich die globale Mitteltemperatur weiter. Und dann war letztes Jahr auch vor allem die zweite Hälfte des Jahres hat sich ein sogenanntes El Niño-Ereignis entwickelt. Ist also ein natürliches Wetterphänomen, das zu relativ warmen Temperaturen im Pazifischen Ozean führt, was eben dann zu global auch höheren Temperaturen führt. Und dieses beides zusammen führt eben dazu, dass letztes Jahr die globale Mitteltemperatur Rekordhöhe erreicht hat.
Was heißt das denn, dass die Klimaziele der Pariser Klimakonferenz von 2015 damit bereits erreicht sind und überschritten?
Nein, das heißt es nicht, denn das war jetzt ein Jahr, in dem die globale Mitteltemperatur auf 1,5 Grad ist. Aber wenn man über Klimaerwärmung spricht, dann spricht man eben nicht über einzelne Jahre oder einzelne Monate, sondern eben, also eine Definition von Klima ist, dass es das durchschnittliche Wetter über 30 Jahre ist. Und natürlich wird man jetzt nicht 30 Jahre warten, um zu sagen, ob wir 1,5 Grad überschritten haben, weil eben die Erwärmung so stark fortschreitet. Aber man wird eben nicht nur auf ein Jahr gucken, sondern zum Beispiel im Weltklimarat wird immer eine Dekade genommen, also ein Zeitraum von 10 Jahren. Und das ist im Moment bei 1,25 Grad globaler Erwärmung ungefähr.
Das heißt, es gibt noch Hoffnung, dass das irgendwie zu bewerkstelligen ist, diese 1,5 Grad.
Also physikalisch ist es auf gar keinen Fall ein Problem. Und wie viel Hoffnung es gibt, das hängt eben sehr davon ab, was politisch passiert.
Friederike Otto, wir sprechen über das Klima, wir sprechen über Ihr Buch Klimaungerechtigkeit ist der Titel. Und jetzt erstmal sprechen wir über Musik, denn Sie haben sich welche gewünscht für diese Stunde und zwar aus dem Musical Follies, den Titel I'm Still Here. Wollen Sie uns was dazu erzählen?
Also ich liebe Sondheim. Also Sondheim-Musicals sind für mich die Musik, die mir am meisten bedeutet, die mir unglaublich viel Spaß macht und einer der wichtigsten Gründe, in London zu wohnen. Und I'm Still Here ist halt ein Song, der für mich unglaublich viel Mut macht.
Good times and bum times, I've seen them all, and my dear, I'm still here. Plush velvet sometimes, sometimes just pretzels and beer, but I'm here. I've stuffed the dailies in my shoes, strummed ukuleles, sung the blues. Seen all my dreams disappear, but I'm here. I've slept in shanties, guest of the WPA, but I'm here. Danced in my scanties, $3 a night was the pay, but I'm here. I've stood on bread lines with the best, watched while the headlines did the rest. In the depression, was I depressed? Nowhere near. I met a big financier, and I'm here. I've been Gandhi, Windsor, and Wally's affair, and I'm here. Amos and Andy, Mahjong and platinum hair, and I'm here. I got through AB's Irish Rose, 5D on babies, Major Bose had heebie-jeebies for BB's bathysphere. I lived through Brenda Fraser, and I'm here. I've gotten through Herbert and J. Edgar Hoover. Gee, that was fun and a half. When you've been through Herbert and J. Edgar Hoover, anything else? I've been through Reno, I've been through Beverly Hills, and I'm here. Reefers and vino, rescuers, religion, and pills, and I'm here. Been called a pinko, commie tool, got through it stinko by my pool. I should have gone to an acting school, that seems clear. Still, someone said she's sincere, so I'm here. Black sable one day, next day it goes into hock, but I'm here. Top billing Monday, Tuesday you're touring in stock, but I'm here. First door, another slow-eyed fan, then someone's mother, then your camp, then you career from career to career. Still here. Plush velvet sometimes,
sometimes just pretzels and beer, but I'm here. I've run the gamut A to Z, three cheers and damn it, c'est la vie. I got through all of last year, and I'm here. Lord knows at least I was there, and I'm here. Look who's here, I'm still here.
I'm still here, ein Titel aus Follies, a Musical von Stephen Sondheim, gesungen von Carol Burnett. Und mitgebracht hat uns diese Musik unser Gast in NDR Kultur à la carte heute, und zwar die Physikerin und Philosophin Friederike Otto. Physik und Philosophie, Friederike Otto, das sind zwar von Hause aus ihre Fachgebiete, aber seit vielen Jahren arbeiten sie auf einem ganz anderen Feld, in dem sie aber, glaube ich, diese beiden Kompetenzen gut verbinden können, nämlich in den Klimawissenschaften. Wie kam es denn, dass Sie sich diesem Themenfeld geöffnet haben, oder kam das einfach auf Sie zu und Sie dachten, ja, das ist spannend, probiere ich mal?
Also ich habe halt Physik studiert und danach in Philosophie promoviert, und meine Promotion war in Wissenschaftstheorie und hat sich eben viel damit beschäftigt, was kann man wissen aus Modellen, so dass ich während des Philosophiestudiums tatsächlich relativ viel über Klimawissenschaften gelernt habe, weil ich mich eben mit Klimamodellen von der philosophischen Seite beschäftigt habe und wollte danach dann gerne wieder etwas ein bisschen Angewandteres machen und eigentlich zurück eben in die Physik, und bin dadurch dann an dieses Klimathema gekommen. Und da war eben zu dem Zeitpunkt die ganz große Frage, was können wir zu Extremwetterereignissen sagen? Weil auch schon damals, als ich, also nach meiner Promotion, das war 2011, jedes Mal, wenn Extremwetterereignisse aufgetreten sind, hat sich sofort die Frage nach der Rolle des Klimawandels gestellt. Und alle möglichen Leute haben alle möglichen Antworten gegeben, basierend auf ihren Ideologien oder sonstigen Ideen. Aber eben die einzige Community, die wirklich gar nichts gesagt hat, war die wissenschaftliche Community, wo es eigentlich immer hieß, naja, also einzelne Wetterereignisse kann man nicht dem Klimawandel zuordnen, ist schon das, was wir erwarten würden. Und deswegen war das eben eins der Bereiche, wo es eigentlich unglaublich nötig schien, schnell was zu ändern. Und darum habe ich angefangen, mit Kollegen daran zu arbeiten.
Und wenn Sie daran arbeiten, also diese extremen Wetterereignisse zu untersuchen, ist das auch eine gewisse detektivische Neugier, die Sie dann antreibt, dass Sie genau wissen wollen, wie es rauszurechnen ist, wie man das darstellen kann und dann auch kommunizieren? Oder ist es auch mehr? Ist es auch irgendwo ein Auftrag, dass Sie sagen, die Menschen müssen das auch wissen? Es ist an der Zeit, dass wir viel mehr darüber reden und das auch wissenschaftlich untersuchen.
Also es ist beides. Es ist, angefangen hat es bei mir eher mit wissenschaftlicher Neugier. Also die erste Studie, die ich gemacht habe, war zur Rolle des Klimawandels in der Hitzewelle in Russland 2010. Da gab es nämlich zwei wissenschaftliche Studien dazu. Die eine hat sozusagen als Überschrift, der Klimawandel hat dieses Ereignis 5-mal wahrscheinlicher gemacht. Und die andere hatte als Schlussfolgerung, dieses war weitestgehend ein natürliches Wetterphänomen. Und das klingt sehr, als wäre das eigentlich nicht miteinander zu vereinbaren. Und darum habe ich dann gesagt, wer hat denn jetzt recht? Und habe dann festgestellt, dass beide recht hatten. Sie hatten einfach unterschiedliche Fragen gestellt. Und dadurch kam ich eben an diese Methode und habe dann eben diese Methode entwickelt, wie man eben sowohl die Frage nach der Häufigkeit, wie sich der Klimawandel auf die Häufigkeit als auch an die Intensität eben weiterentwickelt, um sie dann auch schnell anwenden zu können, sodass man eben nicht 2 Jahre warten muss, bis man ein Ergebnis hat, sondern halt doch eben relativ schnell nach dem Auftreten des Extremwetterereignisses eben auch wissenschaftliche Evidenz hat, ob und wenn ja, wie sehr der Klimawandel eine Rolle spielt. Und das ist eben der zweite Teil, dass ich glaube, dass wir, und das schließt mich auch mit ein, den Klimawandel wirklich nur dann ernst nehmen können, wenn wir auch verstehen, was es tatsächlich bedeutet. Und wenn man nämlich mit Extremwetterereignissen, wo wir eben unsere persönliche Erfahrung wenn man das dann schnell mit der ja doch relativ abstrakten Klimaforschung zusammenbringen können, dann versteht man auch viel besser, was Klimawandel eigentlich heißt. Also ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, um eben tatsächlich auch was dagegen zu tun.
Nun habe ich es vorhin erwähnt, Sie haben ein Buch veröffentlicht, ist im Ullstein Verlag erschienen. Der Titel ist Klimaungerechtigkeit. Und dort beschreiben Sie anhand vieler unterschiedlicher Beispiele, was die Klimakatastrophe mit Kapitalismus, Rassismus und Sexismus zu tun hat. Ein Buch, das sich sehr spannend liest, das aufrüttelnd ist. Und das, glaube ich, auch mit einer gehörigen Wut im Bauch geschrieben wurde, oder?
Ja, denn also was ich über die 10 Jahre oder so, die ich halt diese Forschung jetzt mache, was eben ganz, ganz klar wird, jedes Mal, wenn wir eine Studie zu einem solchen Extremwetterereignis machen, ist es im Prinzip, als würde man ja mit einer Lupe in die Gesellschaft gucken und gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht und vor allem für wen. Und es ist halt immer so, dass diejenigen, die sowieso marginalisiert sind, diejenigen sind, die eben in Extremwetterereignissen am meisten leiden. Also da kann man ins Ahrtal hier in Deutschland vor 2 Jahren gucken. Diejenigen, die gestorben sind, das waren zum Beispiel die Bewohnerinnen eines Behindertenheims. In vielen Extremwetterereignissen, also letztes Jahr zum Beispiel Sturm Daniel über dem Mittelmeer, der sowohl in Griechenland als auch in Libyen zu Schäden geführt hat. In Griechenland gab es hauptsächlich Infrastrukturschäden, Straßen überschwemmt. In Libyen sind viele tausend Menschen gestorben, weil eben das Land ja seit Jahrzehnten keine funktionierende Regierung hat. Ein Staudamm, der Wasser eben zurückhalten sollte, war seit 20 Jahren nicht gewartet worden und ist dann halt einfach mitten in der Nacht zusammengebrochen, ohne dass die Menschen davor gewarnt wurden. Und das, ja, das sind halt Beispiele dafür, wie eben immer wieder solche Extremwetterereignisse, die es ja aufgrund des Klimawandels eben häufiger und intensiver gibt, dazu führen, dass die Menschen, die sowieso Schwierigkeiten haben, eben am meisten leiden. Und damit erhöht eben der Klimawandel mit jedem Wetterereignis, mit jeder Sturmflut, mit jeder Hitzewelle die Ungleichheit in unserer Gesellschaft.
Thank you.
Marc-André Amelin spielte Vogel als Prophet aus den Waldszenen von Robert Schumann. Sie hören NDR Kultur à la carte. Heute ist Friederike Otto zu Gast und wir sprechen über die Folgen des Klimawandels, den Klimawandel selbst, die Extremwetterereignisse, mit denen sie sich beruflich auseinandersetzt, über die sie forscht. Und Sie haben es gerade erwähnt, mit jedem Extremwetterereignis erhöht sich die Ungleichheit der Menschen, die getroffen werden. Beziehungsweise man guckt wie durch ein Brennglas und sieht genau, wo in der Gesellschaft jemand mehr Möglichkeiten hat oder weniger. Auch bei uns im doch reichen Westen in Europa. Ganz anders sieht das natürlich in Gegenden aus, in denen die Menschen per se viel weniger haben. Und bei diesem weniger haben sind wir schon bei einem wichtigen Stichwort, das Sie auch in Ihrem Buch behandeln. Bei einem Wirtschaftsmodell, das auf Wachstum ausgerichtet ist, beim Konsum, beim Haben, um glücklich zu sein. Und Sie sagen, wir haben einfach das falsche Narrativ. Und Sie haben einen Namen dafür gefunden, mit dem Sie zwar nicht ganz glücklich sind in dem Buch, den Sie aber trotzdem verwenden. Und zwar nennen Sie es kolonial-fossiles Narrativ. Was ist dieses Narrativ, das wir alle tagtäglich hören? Und wie könnte ein anderes aussehen?
Also der letzte Teil der Frage ist tatsächlich eine wirklich schwierige Frage. Aber was ich eben mit diesem kolonialfossilen Narrativ meine, ist im Wesentlichen, sag ich mal, diese Idee, dass der Status quo oder die Welt, wie sie jetzt ist, im Prinzip die beste aller möglichen Welten ist. Und dass dieses Wachstum, also mir geht es gar nicht darum, dass Wachstum was Schlechtes ist. Also ich denke, Wachstum ist per se eigentlich was Gutes. Also mehr Verständnis, mehr Information, mehr Bildung, mehr Wohlstand für alle ist, denke ich, was durchaus erstrebenswert ist. Aber die Art und Weise, wie wir eben Wachstum messen, als einfach nur GDP, da geht es eben nicht darum, wer bekommt dieses Wachstum. Und das führt dazu, dass so wie unsere Gesellschaft strukturiert ist, Profit maximiert wird für einige ganz wenige, eben zum Beispiel die fossile Industrie, die halt unglaublich viel Lobbymacht hat, unglaublich viel Geld hat und damit eben dieses Narrativ, die Welt, in der wir leben, ist die tollste. Freiheit ist, so schnell wie irgend möglich auf der Autobahn mit einem tollen Auto zu fahren. Und wir haben eigentlich, um zum zweiten Teil Ihrer Frage zu kommen, was wäre eine Alternative? Wir haben zwar eine Vorstellung davon, wie diese Alternative wäre. Also zum Beispiel, ich träume davon, in einer Stadt zu leben, wo ich mir nicht jeden Tag Sorgen machen muss, wenn mein Sohn mit dem Fahrrad zur Schule fährt, ob er lebendig wiederkommt, weil es eben keinen Autoverkehr gäbe, in einer Stadt, in der es viel mehr Grünflächen gäbe, in einer Stadt, wo nicht die armen Menschen in der Stadt in so schlecht isolierten Häusern leben, dass sie in Hitzewellen umkommen. Aber wir haben das als, und wir, also diejenigen von uns, die darüber nachdenken, haben das eben als doch relativ, sag ich mal, klinische Idee. Aber es gibt keinen Film, wo Helden in einer solchen Welt leben oder Heldinnen. Oder wir haben keine Bücher, die über solche Welten irgendwas wirklich Interessantes zu sagen haben. Wir haben kein Symbol wie jetzt, sag ich mal, das Cabrio auf der Route 66 eben ein Symbol für diese kolonial-fossile Welt ist. Wir haben keine coolen Symbole für diese andere Welt, die wir dem entgegenstellen. Und das, denke ich, ist eines der größten Schwierigkeiten, warum wir in diesem Status quo so festhängen.
Ich glaube, dazu kommt noch eine andere Schwierigkeit, denn alle Vorschläge oder Ideen, die in die Richtung gehen, dass viele Menschen ein bisschen was an ihrem Verhalten ändern, sehr schnell als Zwang empfunden wird und als Einschränkung. Und das ist, glaube ich, auch der Ansatz, den Sie teilweise meinen, dass wir weg müssen von einem ihr sollt, ihr müsst, wir müssen und eher hin zu einer großen Palette an Möglichkeiten, die wir alle haben, wenn wir unser Leben hier in dieser Gesellschaft und auf diesem Planeten weiter so leben wollen.
Ja, also genau, wir müssen weg von diesem Verzicht-Narrativ hin zu, was wollen wir denn? Was wollen wir denn eigentlich? Eben, wir wollen nicht auf Fleisch verzichten, aber wir wollen in einer Welt mit Regenwald leben. Wir wollen in einer Welt leben mit gesünderen Kindern und gesünderen Menschen, wo wir mehr Geld übrig haben für andere Dinge, die auch wichtig sind, dass zum Beispiel der Schulhof schön ist, dass man darauf spielen kann. Und so reden wir aber nicht darüber.
Wie wir speziell in Deutschland über den Klimawandel sprechen, Friederike Otto, darüber möchte ich mit Ihnen gleich sprechen nach der nächsten Musik. Wir hörten das London Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Wladimir Jurowski mit Gewitter und Sturm, Abstieg aus der sinfonischen Dichtung, eine Alpensinfonie von Richard Strauss. Musik, die auch ein wenig zum Thema passt in dieser Stunde NDR Kultur à la carte. Wir sind im Gespräch mit Friederike Otto und sprechen über den Klimawandel. Speziell wollte ich mit Ihnen darüber reden, wie wir in Deutschland, zumindest entnehme ich das Ihrem Buch und auch einigen Interviews, wie wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern über diesen Klimawandel sprechen. Nämlich, Sie vergleichen das damit, als würden wir annehmen, dass ein Asteroid auf die Erde fällt und es ist Peng und dann ist Klimawandel und es rollt die Katastrophe auf uns zu. Als Wissenschaftlerin wissen Sie aber, der Klimawandel geht ganz anders vonstatten. Wie müssten wir denn, um ein bisschen umzudenken, den Blick wenden und den Klimawandel betrachten?
Ja, also was ich vor allem meine mit diesem Asteroiden, wenn über Klimawandel gesprochen wird, dann geht es eben ganz häufig um das 1,5-Grad-Ziel, das ja in dem Pariser Abkommen steht. Und die häufigste Frage, glaube ich, die mir Journalistinnen stellen, sind, können wir das 1,5-Grad-Ziel noch halten oder nicht? Sodass wir eben immer darüber reden, als würde bis 1,5 Grad ist alles prima. Und wenn wir 1,5 Grad erreicht haben, dann geht die Welt unter. Das ist eben überhaupt nicht der Fall. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass eben auch jetzt bei den 1,25 Grad, die wir jetzt im globalen Mittel haben, schon unglaublich viele Menschen ihr Leben, ihre Lebensgrundlage verlieren aufgrund intensiverer und häufigerer Extremwetterereignisse. Und mit jedem Zehntel Grad globaler Erwärmung gibt es davon eben mehr. Aber es ist nicht so, dass bei 1,5 plötzlich sich was dramatisch ändert. Und es ist eben, es sind immer diejenigen, die sowieso am unteren Ende, sag ich, der Gesellschaft sind, die eben darunter leiden und nicht die am oberen Ende. Und wir müssten über den Klimawandel reden, indem wir über alle Menschen reden und darüber reden, warum wir uns eigentlich überhaupt für den Klimawandel interessieren. Denn wenn wir eben darüber reden, über dieses 1,5-Grad-Ziel und als wäre dieser Asteroid, klingt es, als wäre es ein rein physikalisches Problem. Der Klimawandel ist ein soziales Problem und der Klimawandel ist ein Problem, weil eben mit dem Fortschreiten des Klimawandels immer mehr Menschenrechte, fundamentale Menschenrechte, also inklusive des Rechts auf Leben, von immer mehr Menschen dramatisch beschnitten werden. Und zwar aus dem einzigen Grund, der fossilen Industrie weiterhin Profite zu ermöglichen. Es ist nicht der Fall, dass man Lebensqualität oder hohe Lebensqualität nur mit fossilen Energieträgern erreichen kann, sondern hohe Lebensqualität kann man erreichen mit Zugang zu Energie, mit Zugang zu günstiger Energie. Erneuerbare Energien sind in vielen Fällen schon deutlich günstiger. Fossile Energien sind zum ganz großen Teil subventioniert. Und hohe Lebensqualität erreicht man eben, indem man investiert in Sozialversicherungssysteme, in Gesundheitssysteme, in Bildungssysteme. Und das sind die Sachen, die eben auch durch den Klimawandel bedroht sind, weil eben jedes Extremwetterereignis die Ungleichheit in der Gesellschaft verschärft.
Sie schreiben auch in Ihrem Buch, Wetter und damit auch die Rolle des Klimawandels so zu erforschen, wie ich es tue, ist deshalb immer auch politisch, was es für viele NaturwissenschaftlerInnen zu einem unangenehmen Forschungsgegenstand macht. Das heißt, es gibt diese Erkenntnisse und letztendlich sollte vieles politisch in Bahnen gelenkt werden. Das ist natürlich auch auf der anderen Seite, kann ich mir vorstellen, für jemanden, der diese Erkenntnisse sammelt und weiß, was geschehen müsste und an welchen Schrauben man drehen müsste, frustrierend, oder?
Es ist frustrierend, ja. Es ist frustrierend, aber man sieht eben auch, dass wenn wir eben diese Studien zu Extremwetterereignissen machen, wo wir uns eben einerseits angucken, welche Rolle spielt der Klimawandel, aber dann eben auch, welche anderen Faktoren waren relevant. Gab es Frühwarnsysteme? Wenn ja, wen haben die erreicht? Und damit aber auch sieht ja nicht nur, was global sich ändern muss, sondern auch all die Dinge, die man lokal verändern kann und auf relativ kleinen Skalen. Und das gibt auch viel. Es gibt, glaube ich, kein schönes deutsches Wort für Agency, aber damit hat man ganz, ganz viele Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Und wir arbeiten immer mit dem Roten Kreuz zusammen. Wir arbeiten immer in unseren Studien eben auch mit lokalen Wissenschaftlerinnen zusammen. Und man sieht dann auch ganz deutlich Veränderungen. Wir haben jetzt letztes Jahr 2 Studien zu Extremereignissen in Ostafrika gemacht. Einmal zu einer Dürre und dann folgte darauf heftige Fluten, Überschwemmungen in Kenia. Und wenn man dann hört, dass der kenianische Präsident eben diese Studien nimmt und damit im Parlament darauf verweist und Änderungen einbringt, dann sieht man eben auch, dass diese Forschung nicht völlig umsonst ist, sondern dass man damit tatsächlich auch Veränderungen bewirken kann. Und das ist dann auch wieder, ja, also daran muss ich mich jedes Mal wieder erinnern, wenn ich vom globalen Weltbild frustriert bin.
Thank you.
Mariah Ewing sang die Arie der Katharina aus dem ersten Akt der Oper Lady Macbeth von Zensk von Dmitri Schostakowitsch. Sie wurde begleitet vom Orchestre de l'Opéra Bastille unter der Leitung von Myun Woon Chung. Und das war ein Wunsch unseres heutigen Gastes in NDR Kultur à la carte, und zwar von Friederike Otto. Was hat's mit diesem Wunsch auf sich?
Also ich mag Schostakowitsch sehr gerne, das ist also einer meiner Lieblingskomponisten, und ich mag Opern eigentlich sehr gerne als Kunstform, aber fast alle Opern haben total beknackte, sorry, aber Storyline. Und vor allem eben die Frauen in Opern spielen immer eine sehr, sehr furchtbare Rolle. Und das ist in dem Lady Macbeth von Mzensk eben anders. Da ist es eine echte Frau mit echten Problemen. Und ja, also so sollte Oper eigentlich sein, finde ich.
Das ist ein Stichwort, was Sie auch in Ihrem jüngsten Buch aufnehmen über die Klimaungerechtigkeit. Nämlich, Sie gehen der Frage nach, was der Klimawandel auch mit Sexismus zu tun hat, und werden da unter anderem fündig auf dem afrikanischen Kontinent.
Ja, also das ist jetzt tatsächlich wirklich wenig überraschend, was man eben an dem Beispiel, das ich in dem Buch ausführlich beschreibe, ist eben zu extremer Hitze in Gambia. Und Gambia ist zu großen Teilen eben eine sehr sexistische Gesellschaft, wo es also sehr starre Rollenbilder für Männer und Frauen gibt und Frauen eben ausschließlich die Ernährerinnenrolle zukommt, und zwar eben nicht in dem Sinne, Geld auf den Tisch zu bringen, sondern tatsächlich Essen, und zwar also im Eigenanbau. Und das heißt, dass Frauen eben, egal welches Wetter, egal, sag ich mal, wie es ihnen geht, ob sie krank sind, ob sie schwanger sind, immer auf den Feldern arbeiten müssen, damit es eben was zu essen gibt. Und damit eben sie die Hauptleidtragenden bei gerade extremer Hitze sind. Und dann vor allem ist es eben auch so, dass Frauen, die keine Töchter haben, dann auch vollkommen allein gelassen werden, weil eben durch diese starren Gesellschaftsvorschriften es eben vollkommen unmöglich ist, eigentlich eben sich an die veränderten Wetterbedingungen anzupassen. Das ist natürlich nur ein extremes Beispiel, aber andere Formen von Sexismus, andere Ausprägungen findet man überall auf der Welt, die eigentlich immer dazu führen, dass eben Frauen die größeren Leidtragenden des Klimawandels sind. Und zum Beispiel aber, wenn es jetzt zur Auszahlung von Hilfsgeldern geht, werden die fast immer an Familienoberhäupter gezahlt, die eigentlich fast immer Männer sind. Und damit haben dann aber, obwohl eigentlich Frauen oft diejenigen sind, die eigentlich die Hilfsgelder viel mehr benötigen, um eben Nahrungsmittel zu besorgen und so weiter. Aber wie gesagt, also es gibt noch ganz viele andere Beispiele, die auch mehr struktureller Art sind. Also wer zum Beispiel auch gerade in Hilfsorganisationen, wer Entscheidungen trifft, wer diese Hilfsorganisation leitet und natürlich dann auch, welche Weltbilder damit dann wieder in die Gesellschaft getragen werden.
Es ist auch so, das habe ich Ihrem Buch entnommen, dass tatsächlich viele Extremwetterereignisse, die vor allem den afrikanischen Kontinent betreffen, sehr wenig dokumentiert wurden in der Vergangenheit, sodass es da auch sehr schwer fällt, das überhaupt erstmal zu erfassen und zu gucken, was passiert da eigentlich. Dazu kommt noch, dass natürlich die Menschen erstmal gucken, was vor ihrer eigenen Haustür passiert und weniger den Blick in entferntere Gebiete werfen. Aber ich glaube, gerade durch Ihre Arbeit gucken Sie da mehr hin mittlerweile.
Also zumindest in unserer Arbeit haben wir es uns tatsächlich in meinem Team zur Aufgabe gemacht, eben hauptsächlich Extremwetterereignisse zu analysieren, eben in Gegenden, wo es bisher weniger Forschung gibt, was also zum Großteil Afrika, aber auch andere Teile des globalen Südens vor allem betrifft, über die es viel weniger Forschung gibt. Denn natürlich ist also auch die Wissenschaft nicht frei von Sexismus und Rassismus und total geprägt davon, was eben weiße Männer für Wissenschaft halten. Und dementsprechend sind natürlich auch die Fragen, die gestellt sind, eben meistens die Fragen, die Männer oder inzwischen auch vermehrt Frauen, aber vor allem eben Menschen in Europa und Nordamerika interessieren. Und dadurch gibt es also für jede Hitzewelle in Nordamerika mindestens 5 Studien. Aber Hitzewellen in fast allen Ländern des afrikanischen Kontinents werden also ja noch nicht mal vom lokalen Wetterdienst erfasst, geschweige denn eben wissenschaftlich bearbeitet. Und das hat zur Konsequenz, dass wir eben global diese Ereignisse nicht sehen, aber führt eben auch dazu, dass es keine Frühwarnsysteme gibt, dass die globalen Klimamodelle eben eigentlich nicht getestet werden können, inwieweit sie in der Lage sind, Hitzewellen in Afrika sinnvoll zu simulieren. Das heißt, da hat man also einfach noch ziemlich viele blinde Flecken. Und ja, das heißt natürlich auch, dass Anpassung viel schwieriger ist.
Und wenn dann mal global in eine Weltgegend geschaut wird, die man sonst eher vergisst, dann wie im Beispiel, was Sie auch in dem Buch bringen, Indien, was durch den globalen Weizenpreis, weil es eben dort auch eine Hitzewelle, eine Dürre gab und der Weizen nicht mehr verkauft werden sollte, zusätzlich zum Krieg in der Ukraine, dann den Fokus auf einmal auf den indischen Weizen gelenkt hat und darüber dann darauf, dass dort gerade ein extremes Klima herrscht, was man sonst wahrscheinlich gar nicht so in der Berichterstattung gehört hätte.
Nein, also sonst hätte man sicherlich nicht zu Hitzewellen in Indien.
Und das ist außer es werden Rekorde gebrochen. Da gucken dann auch wieder viele drauf. Ist traurig.
Ja, aber das ist eben, warum das Wort kolonial auch mit in dem Narrativ drin ist, weil die globale Medienlandschaft eben nach wie vor extrem vom globalen Norden geprägt ist.
NDR Kultur à la carte. Wir hörten Kathleen Battle mit der Arie I Love You Porgy aus Porgy and Bess von George Gershwin. Andre Previn leitete das Orchestra of St. Luke's. Und heute sprechen wir mit der Klimaforscherin, werden Sie gerne genannt, Friederike Otto, was Sie aber im Kern gar nicht sind, denn Sie sind Physikerin und Philosophin, aber durch die vielen Jahre Erfahrung, die Sie schon haben, ist Klimaforscherin vielleicht doch nicht ganz verkehrt?
Ich denke schon, dass man es sagen darf. Okay. Aber es ist nicht das, was ich ursprünglich gelernt habe. Ja.
Ich fand einen, neben vielen anderen, einen sehr schönen Satz in Ihrem Buch. Da heißt es, hör auf, eine einzelne Person zu sein. Was eigentlich die Essenz dessen ist, worüber wir sprechen. Denn wenn wir uns als eine Welt begreifen, dann würden wir uns wahrscheinlich anders verhalten, oder?
Ich denke auf alle Fälle, wir würden uns anders verhalten. Ich glaube, während wir eben, sag ich mal, in unserem Wahlverhalten, in dem, wie wir hier Politik machen und wie auch oft in den Medien geredet wird, da ist es halt, da ist das gute Leben eben so schnell wie möglich auf der Autobahn zu fahren. Aber ich glaube, wenn man jeden Einzelnen oder einen einzelnen Menschen fragt, was macht das gute Leben aus, würde so schnell wie möglich auf der Autobahn fahren, nicht unbedingt dabei rumkommen. Und das ist für mich eben auch die Essenz, worum es eigentlich in dem Buch geht, dass wir eben das, was uns wichtig ist, auch mehr in unsere Handlungen reinbringen müssten und in unsere Erzählungen. Und das nicht als so zwei vollkommen voneinander getrennte Welten haben, das, was uns individuell wichtig ist und das, was uns gesellschaftlich wichtig ist.
Und mittlerweile, das ist ja das Interessante, und das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, geht es gar nicht mehr so sehr darum, dass wir über Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels sprechen, sondern es geht um eine große Unzufriedenheit, die sich da Bahn bricht. Das ist natürlich auch ein Faktor, der mit dem Klimawandel einhergeht, die Erodierung der Gesellschaft sozusagen. Und das ist wahrscheinlich das Gefährlichste, wenn wir also da nicht drauf gucken.
Ich denke, das ist das Gefährlichste, dass eben der Klimawandel aufgrund des Klimawandels und des damit einhergehenden eben Wirtschaftsweltmodells oder Gesellschaftsmodells die Ungleichheit immer stärker wird und dadurch die Unzufriedenheit stärker wird und dann gleichzeitig aber diese Unzufriedenheit ausgenutzt wird, um eben diese Ungleichheit tatsächlich weiter zu verschärfen, indem eben so getan wird, als wären die Maßnahmen, die tatsächlich die Ungleichheit geringer machen würden, diejenigen, gegen die man sich auflehnen muss. Und das macht es natürlich unglaublich schwierig, dass eben dieses Thema, gerade dieses Klimathema, wirklich nur noch ein rein ideologisches, politisches Kulturkampfthema geworden ist und es eben völlig aus den Augen verloren gegangen ist, worum es eigentlich geht. Und ich fand es so bezeichnend, dass der Klimakonferenz, die ja im Dezember zu Ende gegangen ist, die endete am gleichen Tag, an dem das 75-Jahres-Jubiläum der Ausrufung der allgemeingültigen Menschenrechte war. Und niemand hat es erwähnt. In keiner Tagesschau, in keiner Zeitung, in keinen Medien, das ich irgendwo gesehen habe, wurde da irgendwie ein Zusammenhang hergestellt.
Was gibt Ihnen, Sie haben vorhin schon ein bisschen erzählt, auf welche Projekte Sie dann gezielt auch gucken, die Sie hoffen lassen. Wenn wir jetzt mal die nächsten 4-5 Jahre betrachten, Donald Trump steht schon wieder in den Startlöchern. Wir werden gucken, wie es ausgeht. Die politischen Verhältnisse in Europa sind schwankend, würde ich sagen. Mit welchen Gefühlen gucken Sie da auf die nächsten Monate und Jahre?
Also 2024 wird sicherlich kein leichtes Jahr. Und ich denke, also gerade was Trump angeht, da fühlt man sich schon ein bisschen ohnmächtig, was man dagegen machen kann. Aber ich denke, wir sehen eben zum einen diese Entwicklung des Kulturkampfes und der immer größeren Unzufriedenheit und Ungleichheit. Und ich meine, die Tatsache, dass wir hier darüber reden, dass es auch nicht mein einziges Interview zu dem Thema ist, zeigt eben auch, dass es einen Großteil der Bevölkerung gibt, die eben doch was ändern möchten und die in einer Welt leben möchten, die eben für alle viel lebenswerter ist und mit weniger Ungleichheit. Und wir müssen eben einfach noch lauter werden und vor allem, denke ich, auch noch viel mehr verschiedene Kanäle finden, unsere Narrative eben anzubringen. Das ist möglich.
Friederike Otto, leider ist die Sendung hier am Ende. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und Ihren Besuch.
Da nicht für.
Soweit diese Ausgabe von NDR Kultur à la carte. Heute mit der Physikerin und Philosophin Friederike Otto. Ihr Buch Klimaungerechtigkeit ist bei Ullstein erschienen. Und am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kothe.